Hallo Max.
Ja, hallo Johannes.
Und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei einer neuen Folge, lange hat's gedauert, von Mehrspieler, dem Podcast.
Ja, wir waren ja auch zwischen den Jahren und bekanntlich passiert da ja nichts, außer dass man versucht, sich den Weihnachtsspeck abzutrainieren.
Ja, da passiert nichts, außer dass man betrunken ist.
Erinnere ich mich nicht dran, ich hatte ein hartes Wochenende. Ja, hätte ich dabei nur noch Videospiele spielen können. Besonders das Schöne war, ich habe ja auch ein paar neue Leute da kennengelernt am Wochenende und da war dann auch der Satz am Sonntag, wo wir von Samstag auf Sonntag, wo ich nur 3 Stunden Schlaf bekommen habe und eine meinte nur, oh, zu Hause erstmal schön WoW zocken. Ich dachte nur, ne, kriege ich doch jetzt überhaupt nichts mit, wenn ich irgendwas spiele.
Ja, vor allen Dingen WoW, also ich meine...
Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass mindestens ein Drittel des Daran geht die Welt zugrunde Teams dieser Krankheit auch schon mal verfallen ist. Also es kann passieren.
Es kann jeden treffen.
Du könntest der Nächste sein, Johannes.
Nee, mit Sicherheit nicht. Ich mag keine MMORPGs.
Ja, die haben zum Beispiel das Problem, dass die oft auch die Storys so weitläufig geschrieben sind, dass man eh irgendwann nicht mehr weiß, warum man überhaupt noch dieses Spiel weiterspielen soll. Und
versuch's jetzt schon massiv überzuleiten.
Na, aber sicher. Worum geht's denn heute, Johannes?
Es geht um Storys und Schreiben für Videospiele und in Videospielen. Ganz einfach, Aufhänger ist für uns die Nominierungen für die Writers Guild of America Awards.
Die haben nämlich seit seit 2007 offiziell, wobei wenn man sich die Listen 2007, 2008 ansieht, dann hat das teils wirklich sehr wenig mit Videospielen zu tun oder mit Videospielen, die irgendjemandem gefallen haben. So ab 2009 sind es dann zumindest Videospiele geworden, die tatsächlich zumindest kommerziellen Erfolg hatten. Wenn ihr mal blind mit Leuten wetten wollt, um hier ein Bierchen oder so, dann und ihr safe gehen wollt, dann sagt ihr einfach, ja, also nominiert wird dieses Jahr auf jeden Fall irgendein Assassin's Creed.
Genau, denn die waren relativ früh schon dabei. 2013 beispielsweise sogar zweimal nominiert. Einmal Assassin's Creed 3 und dann der Ableger Assassin's Creed 3 Liberation. Und auch dieses Jahr ist ein Assassin's Creed nominiert. Letztes Jahr war Assassin's Creed 4 Black Flag dran. Und also 2014 nominiert Assassin's Creed 4 Black Flag. 2015 nominiert Assassin's Creed Unity. Ein Spiel, das vor allen Dingen durch seine Story besticht, wie alle Tests uns immer wieder vorführen und haben wissen lassen. Und wir können das nicht so ganz nachvollziehen. Also vor allen Dingen bei der Konkurrenz dieses Jahr. Da ist nämlich auch dabei Alien Isolation, Last of Us.
Ja, der DLC von Last of Us.
Last of Us Left Behind, richtig. Last of Us war letztes Jahr dran, glaube ich.
Ja, genau, die haben letztes Jahr gewonnen.
Und was wir noch vergessen haben, Überraschung, Assassin's Creed. Freedom
richtig.
Cry.
Richtig, was glaube ich auch gefühlt so wahrscheinlich in den ganzen Season Passes drin war, aber keine Sau gespielt hat. Du hast ja eben schon angedeutet, so von wegen wir können das nicht so ganz nachvollziehen. Ich meine, klar, man kann so seine Theorien haben und die erste und für mich offenliegendste ist, dass...
Die sind doch alle gekauft.
Nee, also tatsächlich nicht mal nur das. Ich meine, das spielt sehr wahrscheinlich mit rein, wenn man sieht, wie zum Beispiel, ich glaube, aggressiv Ubisoft da einfach jedes Spiel einschickt. Aber was ich vielmehr denke, ist, dass dadurch, dass es die Writers Guild ist und die in erster Linie sich, dass ja auch viele Leute sind, die da teilweise fürs TV geschrieben haben oder für Filmproduktionen geschrieben haben, dass dieser Preis in erster Linie wirklich ein, ich drück's jetzt mal so aus, Bastardpreis ist, sprich so ein Mischding. Denn was hier natürlich überhaupt nicht mit reinspielt, ist, inwiefern diese Story irgendwas mit dem Spiel zu tun hat. Also sprich im Sinne Gameplay, Einbindung, Möglichkeiten des Mediums Videospiel, sondern dass es in erster Linie ist, ja, also wenn wir die Cutscenes zusammennehmen, dann wäre das ja ein schöner, interessanter Film gewesen, den man sich schon hätte angucken können. Das ist wirklich so meine Theorie, gerade wenn man Assassin's Creed nimmt. Also gerade am Anfang, viele Leute fanden ja diese Handlung richtig spannend, aber wenn du tatsächlich mal bei YouTube suchst, so zusammengeknautschte, was eigentlich wichtig für die Story ist, Videos, kannst Assassin's Creed 1 in unter 2 Stunden erzählen. Locker. Kannst du ja da durchaus deine 12 bis 20 Stunden dran spielen, je nachdem wie lange und wie sehr du dich mit so den ganzen Nebenmissionen auseinandersetzt. Aber die Story selbst ist schnell erzählt. Die war damals ja durchaus was anderes durch diese Animus-Rahmenhandlung. Aber auch, also so Sachen, wer zum Beispiel ja gewonnen hat, also zweifacher Gewinner, Amy Hennig, die Schreiberin von den Uncharted-Spielen für Uncharted 2 und 3, das sind ja jetzt keine, für das Medium-Videospiel, sind das keine revolutionären Stories, das sind einfach nur schön geschriebene Abenteuergeschichten.
Ja gut, aber davon findet man ja auch nicht mehr allzu viele. Aber wir wollen uns ja auch gar nicht so lange an den WGA Awards aufhalten. Es gab ja auch einen anderen Grund, warum wir das Thema gewählt haben. Und zwar liegt es bei Borderlands, richtig?
Ja, das war jetzt sowas, wo ich dann drauf gekommen bin. Wir hatten ursprünglich gesagt, ja, Writers Guild of America und die Preise, die immer so an übliche Verdächtige gehen und alles. Und Videospiel schreiben hat ja nochmal ganz viele Eigenarten, weil du interaktiv agieren kannst. Wenn es einfach nur was wäre, was du rezipieren kannst, dann ist es ja was völlig anderes. Ich war an der Stelle in Borderlands 2, wo dieser Moment kommt, wo der Bösewicht zu dir sagt, hahaha, hast du nicht kommen sehen, dass du von mir die letzten 10 Spielstunden verarscht wurdest. Du hast Charakter X einfach vertraut und jetzt hat Charakter X euch verraten. Haha, du bist so unglaublich dumm, du dumme Missgeburt, Spieler. Weil Borderlands 2 ja ein bisschen mir zu sehr aggressiv auf diesen Haha-Sarkasmus, Zynismus Humor setzt. Und ich sitze da halt nur und gucke das Spiel an und denke mir, du Arschspiel. Schreib nicht so, als wäre ich der Dumme, wenn ich es weiß, aber deinen Missionen so folgen muss, wie sie nun mal da sind. Es gab keine Option, nicht darauf hineinzufallen. Und das finde ich gerade im Jahr 2000, gut, Borderlands 2 kam raus 2013, wenn ich mich nicht irre. 2012, 2013, ich habe es jetzt gerade nicht richtig im Kopf. Das finde ich ein bisschen arm, gerade bei diesen en masse Open-World-Spielen, die dir immer Freiheit vorgaukeln wollen, dann aber sich halt eben zeigt, wie unglaublich restriktiv sie sind, wenn es um die eigentliche Story geht. Und das Problem haben alle. Das hat GTA 5, das hat Skyrim. Alle pfeifen so ein bisschen auf all deine Entscheidungen oder sagen dir, ja, du hattest ja keine andere Wahl, wo du dir denkst, wenn ich Hasenjage habe, ich eine größere Wahl bei Assassin's Creed 3, als wenn ich der Hauptmission folge.
Also ich meine, natürlich die große Herausforderung bei Spielen an Autoren ist ja tatsächlich eben die Interaktion dann im Hinterkopf zu behalten und eben vorauszuschauen, was passiert. Ganz eigentlich sollte kein Videospiel eine streng lineare Story haben, weil das eben eigentlich ja die Entscheidungen und die Rollen, die Spieler ja spielen in einem narrativ getriebenen Spiel, ja nun eigentlich ad absurdum führen.
Oder du musst natürlich deutlich machen von Minute 1, dass das Spiel, das du spielst, ein Erleben ist. Ich meine, man kann ja solche Spiele machen. Es ist langweilig, wenn man nur solche Spiele macht, aber es kann ja durchaus ein Spiel so konstruiert sein, dass du sagst, ja gut, Spieler, wir schicken dich in Rolle X, wie ich das hier auch vor kurzem auf unserem Blog ja geschrieben hatte mit den japanischen Spielen. Oft wirst du in Rolle X gesteckt und verfolgst diese Geschichte mit. Du darfst sie also miterleben. Du darfst sie nicht selbst mitgestalten. Du darfst sie nur erleben. Du bringst sie voran, aber nicht durch eigene Entscheidungen, sondern dadurch, dass du Zeit investierst in das Gameplay, was dir vorgesetzt wird und belohnt wirst mit der Geschichte, die du erleben darfst. Das ist eine Möglichkeit, aber gerade in so Spielen, die eben zurzeit natürlich in aller Munde sind, und das sind nun mal Open-World-Spiele, das ist das vermeintliche Moral-Choice-System. Diese Bezeichnung selbst ist eine Verballhornung dessen, was es meistens darstellt.
Ja, aber Moral-Choice hatte ich mir auch aufgeschrieben, weil ich denke, als Autor, der für Videospiele, der eben eine Geschichte schreiben soll, muss man vor allen Dingen den Spieler oder die Spielerin als handelndes Element respektieren. Da spielt jemand dieses Spiel und er denkt sich ja auch in die Rolle und er oder sie hat das Gefühl, das, was ich mache, mache ich selbst. Nicht umsonst gibt es so viele Leute, die sagen, oh, mein Shepard hat das gemacht und meine Shepardine das. Und die Identifikation, auch wenn der Charakter grob gezeichnet ist, wie beispielsweise bei Shepard, da kommt man ja leider nicht drum rum.
Also Mass Effect für alle, die gerade auf dem Schlauch stehen.
Ja, Entschuldigung, Mass Effect. Selbst dann ist ja diese Identifikation da und wir merken das ja auch bei Spielen wie Uncharted. Nicht umsonst ist jemand wie Nathan Drake so beliebt als Spielfigur, weil er ja auch einen eigenen Charakter hat. Um diesen Respekt eben vor dem Spieler oder der Spielerin als handelndes Element zu haben, darf eben die Geschichte nicht einfach am Charakter vorbei passieren. Das heißt, man sollte nie das Gefühl haben, eben wie du es ja geschildert hast, bei Borderlands 2 ausgeliefert zu sein. Das heißt, ich laufe hier sehenden Auges dahin eine Falle, kann aber nichts machen, weil, naja, das Spiel eben nur aus einem Korridor, den ich in eine Richtung laufen kann, besteht. Und das ist natürlich eine frustrierende Situation, wenn sowas passiert. Wenn du also sagst, warum macht sich dieses Spiel darüber lustig, dass ich jetzt in diese Falle gelaufen sind. Ich habe das gesehen als Spieler. Nur meine Charaktere durften es nicht sehen.
Es ist natürlich, wir können uns jetzt hier hinsetzen. Ich habe mich ja auch noch ein bisschen auf der, wir haben uns mal umgeguckt für neue Themen. Wir werden da unter anderem noch in einem anderen Podcast, in unserem wahrscheinlich nächsten Podcast hier auf die Seite videogametourism.at zu sprechen kommen. Und da habe ich mich...
Gute Seite.
Ja, ja, da habe ich mich auch ein bisschen, also ist sehr, ich sag jetzt mal, essayistisch oder feuilletonistisch oftmals geschrieben. Ist also ganz interessant, mal einfach rausgehauene Gedankengänge zu schreiben, anstatt eines langweiligen, immer, hier sind ein paar News zu Sachen, die ihr auch bei Google News nachgucken könntet. Und da geht's halt auch so von wegen, ja, dass die Open World recht kritisch sehen, von wegen, die Welten sind recht leer. Darauf will ich jetzt gar nicht so sehr eingehen. Worum es aber geht, ist genau dieses, du hast dieses Open World und gerade in Open World ist es ja dann schon von der, wie du programmierst, unglaublich schwer, dass dann tatsächlich so immersiv zu machen, weil desto größer und komplexer die Welt, desto schwerer ist es meistens dann noch reinzustecken, dass tatsächlich in dieser riesigen Welt alle deine Entscheidungen tatsächlich von dermaßen Belang sein können, weil das rechentechnisch oftmals ja, die Fähigkeiten oder die Kapazitäten, sei es der Programmierer oder eben der ja, Hardware, auf der es abgespielt werden sollen, übersteigt. Und ich finde es deswegen, also Videogame Writing muss halt, wenn sie schon nicht technisch in der Lage sind, dass eine Story mitgestaltet werden kann, dann muss aus meiner Sicht dir immer ein sehr guter Grund gegeben werden, warum du früher oder später eben doch in deiner Hauptstory so und so handeln musst. Und das kann schon ganz einfach sein. Es muss nur in erster Linie glaubwürdig sein. Das ist schon mal Schritt 1. Also zum Beispiel, ich kann einfach auch, weil ich es ja sehr mag, Red Dead Redemption nehmen. Der will halt seine Frau und sein Kind wiedersehen und die retten. Und es kommt immer wieder darauf zurück, dass du hast, es ist ein einfaches Druckmittel, deswegen, also ich wähle das jetzt bewusst nicht als bestes Beispiel, sondern als dieses gute alte Funktionale. Du hast einen recht ein- bis zweidimensionalen Hauptcharakter, eben, der ist ein ungebildeter Mann, der ist ja recht simpel gestreckt, was Moral angeht, weil ihm eigentlich alles, es war immer so, er war eher Befehlsempfänger, was sich auch schön metamäßig auf die Videospieler übernehmen lässt. Es gibt nie den Punkt, dass du sagst, das ist jetzt total bescheuert, dass er das macht, oder das ist absolut unglaubwürdig, dass er das macht.
Motivation ist da alles. Wenn uns eine Geschichte erzählt wird, aus der sich die Motivation, warum wir jetzt in diese Falle laufen, beispielsweise im erschließt, dann ist das ja okay.
Das ist für mich bei Videospielen halt das Allerwichtigste. Also in einem Film kannst du zum Beispiel anders arbeiten. Besonders in einem Film musst du es nicht hinterfragen, weil ein Film ist ja zum Beispiel nicht entweder aus der First-Person-Perspektive oder, was das zweite wäre, wird nicht von dir gesteuert. Das heißt, wenn du einen Film siehst, nimmst du ja von vornherein hin, mir wird jetzt etwas gezeigt, das so und so passieren soll. Aber in einem Videospiel hast du ja immer schon noch das Gefühl, ich steuere gerade. Und ich denke einfach, dass, gut, also wir wollten ja gar nicht so sehr auf diesen Preis gehen, aber du siehst einfach auch bei dieser, also das war das, was ich am Anfang meinte. Ich hoffe, ganz ehrlich, dass dieser Preis immer nur so ein kleines Schultergeklopfe für die Schreiber bleibt und dass es denen vielleicht hilft, den einen oder anderen Job an Land zu ziehen. Aber gleichzeitig sehe ich halt von den Spielen, die da nominiert sind, dass in erster Linie ein Schreiben belohnt wird, das nichts direkt mit Videospielen zu tun hat.
Ja, vor allen Dingen, dass, glaube ich, das Videospiele als Medium auch nicht entsprechend berücksichtigt. All die Dinge, die Videospiele ausmachen, die Identifizierung auch der Spielenden mit den Gespielten, wenn man so will.
Wenn du an ein Spiel denkst, wo du sagst, da findest du das Writing wirklich gut und aus welchen Gründen? Was würde dir da so, was schießt dir da so mit als erstes in den Kopf?
Zwei Sachen, also zwei Spiele, die eigentlich kaum erzählen und wenn dann nur in Andeutungen, nämlich einerseits Dark Souls.
Ich wusste tatsächlich. Es.
Natürlich wusstest du es. Und andererseits Gone Home. Also beide Spiele, die sehr stark auf Environmental Storytelling setzen, also eben das Erzählen von Geschichten durch die Umgebung und auch durch bewusste Auslassung, so dass eben die kreativen Bereiche des menschlichen Gehirns angesprochen werden und man eben selbst anfängt zu ergänzen. Und natürlich hat noch eine lobende Erwähnung verdient, die The Witcher-Reihe, die einfach, ja, das Moral-Choice-Prinzip schön, stringent und...
Aber trotzdem stringent
konsequent.
Genau, weil sie nämlich nicht dieses Plus-Minus machen. So dieses, die BioWare und Infamous-Falle. Von wegen, ja, jetzt hast du dich am Anfang entschieden, gut zu handeln, dann musst du jetzt auch die ganze Zeit gut handeln, weil das sonst für deinen Skilltree überhaupt keinen Sinn macht. Oh, übrigens eine wunderbare Überleitung zu unserem nächsten Podcast. Das würde ich so unterschreiben. Gerade die Spiele, die du eben genannt hast, auch wenn Dark Souls ja ganz klar viel zu hart für mich war, muss ich noch sagen, was mir an an Writing natürlich noch sehr viel Spaß gemacht, also Spaß gemacht hat im Sinne von clever, war Portal auf jeden Fall. Hm. Portal 1 sowie 2. Und Journey, was für mich ganz ähnlich in die, also hier der PS3-Titel, Journey oder auch Flower, überhaupt die Spiele von Dead Game Company. Wobei die zwei eher als ihr erstes Spiel Flow. Flow jetzt nicht, aber Flower und Journey, die ähnlich wie du es mit Gone Home hast, sehr viel über ja Environmental Storytelling haben. Und das ist für mich eben auch eine Stärke. Und gerade wundert man sich bei Open-World-Spielen, das müsste die Hauptstärke von Open-World sein. Dass wenn du wohin gehst, du überall das Gefühl hast, etwas zu entdecken und dir selbst Geschichten zu erschließen über diese Welt, anstatt irgendwelche blöden Logs stundenlang durchlesen zu müssen und dergleichen. Und in Wirklichkeit einfach nur die Sprint-Taste gedrückt hältst und einen Kaffee trinkst, während dein Charakter von A zu B geht, wenn du nicht sowieso schon hier ein Schnellreisesystem benutzt, weil die Wahrheit ist, dass schöne Welt, riesige Welt, schön und gut, aber am Ende ist es halt wie bei Dark Souls, es reicht uns, wenn wir unsere Hubs haben und diese Hubs einfach nur unglaublich interessant sind.
Also ich meine, wo du halt Open World erwähnst, ist mir noch Skyrim eingefallen. Wo man natürlich auch sagen könnte, ja, da könnten die ganzen Dungeons, die man da durchwartet, ja alle eine eigene Geschichte erzählen. Und das tun sie zum Teil halt dadurch, wie die Level gestaltet sind. Aber im Kern sehen die ja alle gleich aus, mehr oder weniger. Und da sind natürlich die Möglichkeiten für das Erzählen einer Geschichte durch die Umwelt, damit wir uns hier nicht mit diesem Zungenbrecher Storytelling durchwurschteln müssen. Diese Möglichkeiten sind dann natürlich sehr, sehr beschränkt. Open World und Environmental Storytelling schließen sich mehr oder weniger fast aus, so ein bisschen. Obwohl es natürlich das perfekte Medium wäre.
Aber die Frage ist natürlich, wie das umsetzbar ist, gerade jetzt, wo man dann auch so Sachen hört wie, ja, also, ne, Witcher 3 braucht schon mal seine 50 GB Vorinstallation, Leute.
Oh Gott, also als ich die Systemanforderungen für Witcher 3 gesehen habe, dachte ich mir, scheiße, du brauchst einen neuen PC.
Ja, wird er, aber ist da ein guter Grund, ne? Nicht die Arbeit, sondern für Witcher 3. So sind wir, ja. Die Millennials, immer engagiert und Prioritäten richtig setzen. Gut, Johannes, würde ich sagen, belassen wir es dabei. Überlassen wir die Bühne vielleicht auch unseren Zuhörern und Lesern auf Daran geht die Welt zugrunde. Wenn ihr Spiele habt, wo ihr noch sagt, dass das ganz klar so ist, wie wir beschrieben haben, dass man es leider kaum findet, dann bitte immer her damit. Ihr müsst euch halt darauf gefasst machen, dass wenn ihr da diverse Titel nennt, wir euch dann halt laut auslachen, weil wir da selber drüber nachgedacht haben und auch richtig viel Käse dabei ist.
Käse. Jetzt habe ich Hunger.
Gut, ja, dann müssen wir den Podcast jetzt natürlich auch beenden. Das war's mit der x-tausendsten, aber ich glaube erst zweiten Folge Mehrspieler im Jahr 2015. Wir wünschen euch noch einen entspannten Resttag, Abend, Nacht, was auch immer ihr gerade habt, als ihr euch entschieden habt, unsere neueste Folge zu hören. Das nächste Mal sprechen wir dann über etwas, was anscheinend laut Fokusgruppen jeder mag. Und zwar RPG-Elemente. Ob das wirklich eine gute Idee ist, die dann auf Teufel komm raus immer reinzustecken? Ja, das wollen wir dann beim nächsten Mal gemeinsam mit euch rausfinden.
Es bleibt also spannend, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.
Environmental.
Environmental Storytelling.